So, jetzt freue ich mich, dass Guido Baltes uns ein Thema präsentieren wird mit dem Titel Der hebräische Entstehungskontext der Evangelien als Schlüssel für die synoptische Frage. In Klammern ist dabei zu bemerken, es handelt sich um einen Arbeitsbericht. Das ist natürlich hier jederzeit möglich. Man muss nicht immer schon die publizierten Dinge mitbringen, sondern kann gerne auch Werkstattberichte davon präsentieren, was einen gerade beschäftigt. Was mich immer ein bisschen neidisch macht, wenn ich sehe Jerusalem und Marburg, ist, dass man so einen zweiten Wohnsitz da irgendwie haben kann. Ja, das ist mir in meinem Leben nicht gegeben gewesen bisher, das kann ja noch kommen. Aber ich denke, das hängt vielleicht sogar auch ein bisschen mit dem Hintergrund deines Themas zusammen. Vielleicht kannst du da einleiten, ein paar Sätze zu sagen. Und dann haben wir wieder also eine dreiviertel bis Stunde Referat und dann Gelegenheit zur Aussprache.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung und die Einladung auch. Ich gebe mal gleich hier ein Paper rum. Das ist eigentlich nur ein Thesenpapier, dann eine Gliederung und dann einige Textbeispiele. Also ich werde mich versuchen, durch die erste Seite durchzuhangeln und dann im zweiten Teil das, was ich auf der ersten Seite versuche darzulegen, an ein paar Textbeispielen zeigen. Ja, zum Hintergrund, ich habe eigentlich nur einen Wohnsitz, der ist zurzeit in Jerusalem. Ich bin also hier in Marburg abgemeldet, aber immer mal wieder hier, weil hier meine geistliche und auch dienstliche Heimat ist. Ich gehöre zum Christustreff in Marburg, das ist eine überkonfessionelle Gemeinschaft und wir haben seit etwa 15 Jahren eine Dependance in der Altstadt von Jerusalem, ein kleines Haus, das dem Johanniterorden gehört und dort leben wir und arbeiten und beten und machen vor allen Dingen praktische Gemeindearbeit. Ich selber und meine Frau, wir sind erst seit 3,5 Jahren dort, werden noch 3 Jahre bleiben. Und ich habe mir eben vorgenommen, diese Zeit zu nutzen, um mich in ein spezielles Gebiet der neutestamentlichen Forschung hineinzuarbeiten, was eben in Jerusalem besonders prävalent ist und was, wie wir noch sehen werden, gerade von Leuten, die dort in Jerusalem sind, ausführlich bearbeitet wird. Und da habe ich mich ein bisschen angeschlossen und versuche, für das, was dort geschieht, auch methodische und akademische Grundlagen zu erforschen und vielleicht auch darzustellen, weil ich, soweit ich das sehe, das bis jetzt im deutschen Sprachraum noch nicht so ausführlich rezipiert wird. Teilweise wird es rezipiert und dann mit einem schnellen Fingerstrich vom Tisch gewischt und teilweise wird es gar nicht rezipiert. Also beides ist möglich. Ich habe auch schon von einigen Kollegen hier erfahren, dass das so abwegig ist, was ich sagen möchte, dass ich schon nicht mehr weiß, ob ich es überhaupt tun soll, aber gut. Ich wage mich auf Glatteis, das weiß ich. Ich habe auch im Programm gesehen, meine Vorredner waren alles schon Gelehrte, Doktoris und Professoris. Ich bin, wie gesagt, Promovent im Moment bei Professor Riesner. Da habe ich also quasi auch einen anderen Stand. Ich hoffe, dass spielt dann auch eine Rolle bei dem, was Sie hören. Das zweite Glatteis, was ich natürlich habe, ist, dass ich mich in den Bereich der synoptischen Frage hineinwage, was ich glaube ich auch nicht so einfach ist, weil ich glaube, gerade in diesem Kreise wir da auch eine sehr weite, sagen wir mal, Spanne von Ansichten haben. Die einen werden vielleicht skeptisch sein, weil ich überhaupt manche der Grundannahmen synoptischer Quellenkritik und Quellenforschung so einfach übernehme und da mitmache. Ich mache es auch bisher erstmal aus methodischen Gründen, nicht unbedingt, weil ich alle Prämissen plausibel finde. Aber die anderen werden vielleicht sich wundern, dass ich den Konsens synoptischer Forschung dann doch weit verlasse mit dem, was ich sage. Also insofern auch da ein schwieriger Stand. Und das Dritte, was schwierig ist, ist, dass die These, an der ich anknüpfe, eine an sich sehr alte ist, die aber seit etwa 150 Jahren eigentlich in der Klamottenkiste erledigter Ansätze gelandet ist und deswegen vielleicht auch das ein oder andere Lächeln hervorruft. Dennoch möchte ich versuchen, Sie mit hineinzunehmen in die Frage, was trägt die Rückfrage nach einem hebräischen Entstehungshintergrund der Evangelien aus für die synoptische Frage. Und ja, ich habe Hebräisch gesagt und nicht Aramäisch. Das heißt nicht, dass ich das Aramäische ausschließe, sondern mein Thema ist einfach speziell auf die hebräische Sprache spezialisiert. Gut, fangen wir vorne an. Ich habe angefangen hier mit Punkt 1, eine alte These. Einfach nochmal zur Erinnerung. Wir könnten anfangen bei den alten Papias-Notizen, die natürlich viel diskutiert und heftig umstritten sind. Ich habe gerade gestern gesehen in dem Buch Jesus and the Eyewitnesses, wie heißt es, The Eyewitnesses of Jesus. Da wird ausführlich auch über Papias nochmal geschrieben und das alles nochmal auseinandergenommen. Er hat ja nur dieses berühmte Diktum zum Matthäus-Evangelium, dass dieses Hebraidi Dialekto geschrieben sei, und es streiten sich natürlich die Gelehrten. Früher hat man angenommen, er will damit einfach sagen, dass Matthäus sein Evangelium ursprünglich in Hebräisch geschrieben habe. Heute gibt es alle möglichen anderen Erklärungen, dass er damit meint, einen hebräischen Dialekt, nämlich das Aramäische. Andere sagen, nein, es ist der Stil gemeint, er hat es in Hebräisch, in hebraisierendem Stil geschrieben, aber natürlich auf Griechisch. Und andere sagen einfach, Papias hat sich da geirrt, das gibt's auch. Aber seit Papias hängt eben diese Idee eines hebräischen Evangeliums natürlich im Raum und wird immer wieder aufgegriffen, auch von anderen Kirchenvätern. Ob andere Notizen, wie zum Beispiel die bei Epiphanius, muss übrigens natürlich Epiphanius da heißen, da habe ich mich vom Festkalender inspirieren lassen und deswegen steht da Epiphanias. Epiphanius, der von einem, der eben auch schreibt, dass es bei den Ebioniten oder Ebionäern ein Matthäus-Evangelium gäbe in hebräischer Sprache. Ob das nun dasselbe ist oder nicht, darüber streiten sich auch wieder die Gelehrten. Hieronymus, der selber sagte, er hätte das eine hebräische Version des Matthäus gesehen, bis hin zu Eusebius, der das dann wieder aufgreift
und übersetzt.
Genau. Bis hin zu Eusebius, der das dann so aufgreift, zum Beispiel Papias zitiert und dann aber sagt, damit sei die syrische Sprache, also die aramäische Sprache gemeint, haben wir eine Tradition, die sich dann durch die ganze Kirchengeschichte eigentlich durchzieht, immer wieder auftaucht, nie groß hinterfragt wird, dass es also da eine hebräische Vorgeschichte der Evangelien gäbe. Deswegen habe ich hier zweitens geschrieben, erstens 1-2, traditionelle Rezeption. Ich habe hier mal drei Namen genannt. Eine von Grotius, der 1641 in seinen Anmerkungen zu den Evangelien das sehr ausführlich beschreibt, den möglichen hebräischen oder, wie er schreibt, oder chaldäisch, also aramäischen Hintergrund des Matthäus, und dann abschließt mit einem kleinen Statement zur synoptischen Beziehung, das eigentlich in 1641 auch schon interessant ist. Er schreibt nämlich so, wie nämlich Markus eine, wenn ich nicht irre, hebräische Schrift des Matthäus benutzte, so hat wiederum derjenige, der mir der griechische Übersetzer des Matthäus zu sein scheint, seinerseits den griechischen Markus benutzt. Denn das, was Markus aus Matthäus übernahm, das gab dieser, nämlich der Übersetzer des Matthäus, meist mit denselben Worten wieder, außer da, wo er das, was bei Markus in hebräischer oder chaldäischer Sprachweise ausgedrückt war, angemessener in die Regeln griechischer Rede übertrug. Also hier haben wir schon einen kleinen Entwurf von einer synoptischen Beziehung. Es gab diesen hebräischen Matthäus und dann gab es den griechischen Markus, und die griechische Fassung des Matthäus sei dann also von Markus mit beeinflusst worden, wobei der griechische Matthäus teilweise Markus schon verbessert habe. Ah, so. Also das war 1641. Bengel will ich kurz zitieren, nicht deswegen, weil er auch über einen hebräischen Matthäus schreibt, sondern weil er über den hebräischen Sprachhintergrund des Neuen Testamentes sehr schön sagt. Um die Kraft der Worte des Neuen Testamentes richtig zu erfassen, müssen die Hebraismen besonders beachtet werden, mit denen die griechische Sprache des Neuen Testament durchsetzt ist. Ohne Zweifel haben die Apostel und Evangelisten so geredet und geschrieben, wie es die griechisch sprechenden Juden in Asien und anderswo gewohnt waren. Denn diese Juden hatten in ihre alltägliche griechische Rede den Geist der hebräischen Sprache einfließen lassen, und zudem war ihnen auch die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die selbst in großem Maße hebraisiert, wohl vertraut. Also er sagt einfach nur das, dass durch den ganzen Sprach- und Denkgebrauch des Griechisch des Neuen Testamentes eben hebräisch geprägt sei, und das sei nun auch eben Teil der Inspiration des Heiligen Geistes gewesen, dass er genau dieses Griechisch inspiriert hat. Was immer also an hebräischen Idiomen in der Übersetzung des Alten Testamentes und der griechischen Sprache der Juden vorhanden war, dessen haben sich auch die Apostel und Evangelisten zu Recht bedient. Je besser daher der Leser des griechischen Neuen Testamentes mit der Septuaginta vertraut ist und je besser er mit der hebräischen Syntax vertraut ist, desto mehr wird ihm das zunutze sein. Den letzten Satz, darauf möchte ich eigentlich den Wert legen, dass er sagt, die Sprache ist so geprägt, dass es auf jeden Fall von großem Nutzen sein kann, die hebräische Sprache zu berücksichtigen, auch wenn es gar kein hebräisches Evangelium je gegeben hat. Dann können wir zu Eichhorn weitergehen, einem der Urväter synoptischer Theorien, mit seiner Urevangeliumshypothese, die sehr stark darauf aufbaut, dass eben dieses Urevangelium, was er dort entwirft, was im Grunde eine reduzierte Form des Markus ist, ja, also nur die dreifache Tradition ist Teil des Urevangeliums und dieses sei nun in Hebräisch geschrieben worden. Das ist eine sehr, auch sehr komplexe Darstellung bei ihm. Dann gibt es mehrere Schichten insgesamt, A, B, C, D, E, F, verschiedene Quellen. Das ist also fast schon eine moderne Multiple-Source-Theorie, die wir da finden, die aber sehr viel mit dem Hebräischen arbeitet. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, denn diese traditionelle These ist eigentlich eben, wie gesagt, seit etwa 150 Jahren vom Tisch oder erledigt. Das hat verschiedene Faktoren, die ich hier einfach aufzählen will. Natürlich hat es damit zu tun, dass die Markus-Priorität und daraus dann die Zwei-Quellen-Hypothese seit Mitte des 19. Jahrhunderts dann in den Vordergrund rückt. Und dass alle Ideen sowohl von Traditionshypothesen als auch Urevangelien oder eben auch Matthäus-Prioritäten dadurch in den Hintergrund rücken. Und man kann das sehen. Ich habe jetzt gerade meinen forschungsgeschichtlichen Teil einigermaßen, da bin ich mittendrin, habe die ganzen alten Schinken nochmal gelesen und daraufhin untersucht, was sie eigentlich über hebräische Sprache und über den jüdischen Hintergrund der Evangelien sagen. Und da ist eben sehr deutlich, dass sie sich möglichst gar nicht damit beschäftigen, weil sie natürlich daran interessiert sind, die Originalität des griechischen Markus nachzuweisen und zu begründen und deswegen natürlich hauptsächlich mit dem griechischen Text arbeiten. Ein zweiter Faktor, die Erforschung des Koiné-Griechischen, wo man eben dann anfängt zu sehen, dass diese besondere Sprache des Neuen Testamentes, die man eben auf den besonderen Bezug zum hebräischen Hintergrund zurückführte, gar nicht so besonders war, sondern dass sie eigentlich sehr verbreitet war, auch in Texten, die nun definitiv keinen semitischen Sprachhintergrund haben. Und insofern nahm also dieses besondere Interesse an einem eventuellen hebräischen Hintergrund ab, weil man sagte, das Griechische ist einfach so, wie es ist, das ist Koiné-Griechisch und da muss man nicht nach hebräischem Hintergrund fragen. Der dritte Faktor ist Erforschung der hebräischen Sprachgeschichte und hier ist eben besonders von Einfluss gewesen Abraham Geiger, war der Leiter des Reformjudentums in Deutschland und er hat sich mit der hebräischen Sprache beschäftigt und hat eine Grammatik rausgegeben, in der er eben seine Grundthese ist, dass das mischnaische Hebräisch eben eine Kunstsprache ist, die nie gesprochen wurde. Seine Idee ist eben, dass das Hebräische eigentlich seit etwa dem babylonischen Exil ausgestorben war und nicht mehr gesprochen wurde und dass die Rabbinen dann künstlich dieses Hebräische schufen, so ähnlich wie das Kirchenlatein an den Universitäten oder im Mittelalter oder auch später noch an den Universitäten gepflegt wurde, obwohl es niemand mehr sprach und auch kaum jemand aus dem Volk verstand. Das ist seine These. Das hat natürlich mit seiner Position als Leiter des Reformjudentums zu tun, denn ihm war daran gelegen, sich eben von diesen Wurzeln, gerade von den Wurzeln des traditionellen jüdischen Literatur, dort zu lösen. Und das hat sicherlich da auch mit reingespielt. Diese Position zur hebräischen Sprache ist dann natürlich auch in der deutschen theologischen Literatur sehr stark aufgenommen worden. Die verschiedenen Forscher dort zum semitischen Hintergrund haben dann eben vor allen Dingen sich auf die Erforschung des Aramäischen bezogen, weil eben die These war, dass nach dem babylonischen Exil eigentlich schon nur noch Aramäisch gesprochen wurde, bis hinein in die talmudische Zeit. Also ich habe mal hier Dahlmann aufgeführt, aber es gibt natürlich noch viele andere, die sich damit beschäftigt haben. Diese Idee eben, dass im Grunde durchgängig und auch überall das Aramäische nur gesprochen wurde, natürlich auch das Griechische, aber jedenfalls kein Hebräisch. Was insofern, ich sagte gerade einer der neueren Artikel zum Thema, sagt, es sei eine Ironie der Aramäischforschung ausgerechnet, dass die Textbasis dafür natürlich sehr gering ist. Also es ist ja nicht so, dass man ganz viele aramäische Texte aus dieser Zeit hätte, sondern es war eigentlich eine Rekonstruktion. Jetzt hat man einige eben aus Qumran, aber die hatte man damals noch nicht. Es war im Grunde eine Rekonstruktion vom alttestamentlichen Aramäisch, was man quasi am Ende des Alten Testaments sah, dann hin zur rabbinischen Literatur, wo das Aramäische vorherrschend war. Und den Zwischenteil hat man mehr oder weniger rekonstruiert. Und daraus war es eben sehr verbreitet, dass man sagt, es gab kein Hebräisch, nur Aramäisch. Dann gibt es einen weiteren Faktor, ein geistesgeschichtlicher Faktor, der aber auch in der Literatur sehr stark ist. Und das ist natürlich die Abgrenzung oder eben der Trend zur Antithese gegenüber allem, was jüdisch ist. Das fängt in der Zeit an und wird sich dann weiterentwickeln. Und damit verbunden natürlich auch eine entsprechende Entfernung von der entsprechenden Literatur oder von Vergleich mit rabbinischer Literatur, aber auch alttestamentlichen Texten. Und der letzte Faktor, das hat was mit der Wissenschaftsgeschichte zu tun, dass sich einfach die verschiedenen Sprachen mehr und mehr spezialisierten und man sehen kann, dass eben manche Leute sich ausführlich mit den sprachlichen Fragen beschäftigen, Delitzsch, Stahlmann und andere, und sich dann nicht so sehr um die synoptische Frage kümmern und dass die Leute, die sich um die synoptische Frage kümmern, also Weiße, Wilke, Holzmann, Weiß und wer immer sich da tat, sich nicht mehr so sehr um die linguistischen und sprachlichen Fragen kümmerten. Das war einfach, da hat jeder sein Feld ein bisschen beackert und damit wurde das nicht mehr so zusammengesehen. Also insofern war diese These vom hebräischen Hintergrund im Grunde vom Tisch und ist es bis heute eigentlich in der deutschen Literatur, wo immer sie erwähnt wird, vielleicht in Einleitungen wird sie mit einem Nebensatz erwähnt und dann schnell vom Tisch gewischt. Jetzt habe ich einen dritten Punkt, veränderte Rahmenbedingungen. Und ich denke, dass sich heute die Situation, die Rahmenbedingungen in dieser Frage sehr verändert haben und dass das sich aber sehr wenig niederschlägt in der theologischen Literatur. Das eine ist einfach die neue Forschung an der Geschichte der hebräischen Sprache. Eine große Wende war da eben die Arbeiten von Segal Anfang des Jahrhunderts. Der hat erst nur einen Artikel geschrieben und hat nachgewiesen, dass eben, wenn man das mischnaische Hebräisch untersucht, dass sich nachweisen lässt, dass es eigentlich eine lebendige und gesprochene Sprache sein muss. Er hat dann später eine der ersten großen hebräischen Grammatiken des mischnaischen Hebräisch geschrieben, die bis heute eigentlich als grundlegend gilt. Man hat einiges natürlich daran auszusetzen und es gibt bessere und neuere inzwischen. Aber im Grunde gilt Segal immer noch so als der Wendepunkt. Es gibt ein ausführliches Buch von Kutscher über die Geschichte der hebräischen Sprache und viele neue Forschungen natürlich auch über die Entwicklung des Hebräischen, sodass man jetzt sagt, es gab eine kontinuierliche Entwicklung des Hebräischen vom alttestamentlichen Hebräisch über das nachbiblische oder spätbiblische Hebräisch, das nachbiblische Hebräisch, dann durchgehend bis ins mischnaische Hebräisch. Und daran wird jetzt auch ausführlich geforscht. Natürlich die Schriftfunde vom Toten Meer 1947, die einfach zu einem großen Teil hebräisch waren, haben auch dazu beigetragen, dass man an der Sprache mehr forschte. Es ist nach wie vor so, dass der Großteil der Qumran-Texte in nachbiblischem oder spätbiblischem Hebräisch sind, also nicht in dem gesprochenen Hebräisch, also nicht im mischnaischen Hebräisch. Aber einige Texte und auch zum Beispiel die Briefe, Bar Kochba-Briefe, die sind eben eher gehen in Richtung Middle Hebrew, also gesprochenes Hebräisch. Und das ist natürlich für diese Frage auch interessant. Insgesamt habe ich schon gesagt, dass die hebräische Sprachforschung dadurch, dass es in Israel inzwischen, also an der hebräischen Universität, dazu Gelegenheit gibt und auch entsprechende Lehrstühle und auch das Interesse, gibt es natürlich jetzt eine breite Forschung an der hebräischen Sprache, die es so früher nicht gab. In der deutschen Literatur ist natürlich die Wende nach 1945 wieder ein positives Zuwenden zur jüdischen Literatur, zum jüdischen Hintergrund des Neuen Testamentes, mit allem, was da verbunden ist, dass man eben sich diesem wieder zuwendet. Dann hier 3.5, dass wir inzwischen auch die rabbinische Literatur sehr viel ausführlicher und differenzierter erforscht haben. Also wo man früher sagte, das ist ja alles in Aramäisch geschrieben, ist es jetzt so, dass man genauer hinschaut und sagt, vom Textbestand her ist da der Anteil des Hebräischen größer als der des Aramäischen. Und wo man früher gesagt hat, es ist eine zeitliche Entwicklung, die frühen Texte sind Hebräisch und dann später geht das ins Aramäische über, ist es eben auch so, dass man merkt, die beiden Sprachen haben eine gewisse Funktion. Das ist also nicht einfach eine zeitliche Entwicklung, sondern die werden gezielt eingesetzt. Es gibt jetzt gerade die neue Studie von Neusner über Language as Taxonomy und da versucht er eben zu zeigen, dass der Gebrauch des Hebräischen und des Aramäischen ganz speziellen Regeln folgt und dass sie ganz gezielt eingesetzt werden, bewusst als literarisches Mittel. Ich würde Ihnen da nicht so extrem nachfolgen, aber der Ansatz ist sicherlich wichtig. 3.6, es gibt natürlich außerhalb der Theologie ganz viel linguistische und soziologische Forschung inzwischen über die Phänomene der Mehrsprachigkeit, die auch in der theologischen Literatur und in der ganzen Frage nach den Sprachen im Neuen Testament sehr wenig berücksichtigt wird. Also die Frage, wie funktionieren mehrsprachige Kulturen? Wann werden welche Sprachen verwendet? Also dieses alte Paradigma von der Gelehrtensprache und der Umgangssprache ist ja sehr grob. Ja? Und man muss im Grunde sehr viel differenzierter fragen, welche Bevölkerungsgruppen haben welche geografischen Beziehungen und welche Sprachen gesprochen, bis hin in das Phänomen mehrsprachiger Familien. Ja? Welche Sprachen werden in einer, zum Beispiel heute in einer deutsch-englischen Familie gesprochen, die in einem Missionsland in Afrika groß wird. Ja? Und da kann man all diese Phänomene beobachten, wie dann Kinder dreisprachig groß werden und an welchen Stellen sie welche Sprache verwenden und wann sie auch Sprachen wechseln, also dieses Phänomen des Code-Switching, wann baut man Sätze zusammen, wo verschiedene Sprachanteile drin sind und warum. Und das sind natürlich Phänomene, die wir auch im Neuen Testament haben, wo plötzlich anderssprachliche Teile auftauchen und man dann fragen muss, warum ist das so. 3.7, das ganze Phänomen der jüdischen Jesusforschung und der dritten Suche nach dem historischen Jesus. Also es gibt ja Berge von Literatur inzwischen, wo man versucht, den jüdischen und auch hebräischen Hintergrund des Neuen Testamentes zu erforschen. Allerdings beziehen sich diese alle vor allen Dingen auf die Frage nach dem historischen Jesus. Also man versucht mit eben Vergleichen mit rabbinischer Literatur, mit Qumran und so weiter, das Bild des historischen Jesus neu zu konstruieren, vor dem jüdischen Hintergrund.
Und mit Rückübersetzungen.
Auch mit Rückübersetzungen, genau. Um die ursprünglichen Worte Jesu herauszufinden. Oder man arbeitet an redaktionsgeschichtlichen Fragen, also im jüdischen Hintergrund des Matthäus, des Johannes und so weiter. Auf der redaktionellen Ebene. Und da gibt es Berge an Literatur inzwischen, aber wenig im Bereich der synoptischen Frage. Also entweder historischer Jesus oder Redaktionsgeschichte. Aber wenig wird der Vergleich und die Einbettung in den jüdischen Kontext und die hebräische Literatur verwendet in der synoptischen Frage. Und 3.8 noch, das ist das letzte an veränderter Situation, dass auch die synoptische Frage ja nicht mehr so holzschnittartig beantwortet wird, wie das noch vor 150 Jahren der Fall war. Also auch da hat man gesehen, dass manche der Modelle, die damals sehr einfach schienen, in Wirklichkeit sehr viel komplexer sind. Und das geht dann entweder in Richtung, dass man eine sehr komplexe Form von Zwei-Quellentheorie hat mit mehreren Qs und mehrere verschiedene Marken und Proto- und Deuteromarken und sowas. Ja. Also entweder eine sehr komplexe Ausgestaltung der zwei Quellen oder eben ganz andere Modelle von, ja, angefangen von Farmer und der ganzen neuen Griesbach-Hypothese oder Pfarrer Golder. Also das heißt, es gibt inzwischen auch in der synoptischen Frage die großen Theorien und zwar so nebeneinander und die Argumente sind im Grunde ausgetauscht und jeder sagt, ja, es ist jetzt erwiesen, dass wir recht haben, Und das existiert so nebeneinander. Und die Argumente, also es gibt auch wenig neue Argumente in der ganzen Diskussion. Und da ist eben die Frage, ob nicht der Rückgriff auf die hebräische Sprache und die jüdische Literatur hier auch nochmal in die synoptische Frage neue Aspekte reinbringen könnte. Ich habe unter 4 eine Problembeschreibung, die ist sehr holzschnittartig. Mir fehlt das deutsche Wort. Ja? Also ich habe hier immer die Nichtwahrnehmung oder das Fehlen geschrieben. Im Englischen würde man sagen, the virtual absence. Ja? Also die, wie sagt man im Deutschen, die fast praktische, hat jemand ein deutsches Wort dafür? Ich suche
mal. Fast vollständige Fehlen.
Fast vollständig. Also ich will nicht sagen, dass es völlig fehlt. Ich will nur sagen, es ist quasi. Ja?
Fast
weitgehende ist gut. Weitgehende Fehlen. Also das, die weitgehende Nichtwahrnehmung der linguistischen, dieser ganzen, was ich eben erklärte, die ganzen linguistischen, soziologischen Forschungen über Mehrsprachigkeit bei den Fragen über Hebraismen, Aramäismen und so weiter im Neuen Testament und auch der ganzen Sprachentwicklung also Forschung an der hebräischen Sprache. Also man findet in normalen deutschen Lehrbüchern immer noch in der Fußnote, wenn zum Beispiel da Hebräisch, Apostelgeschichte 22 hatten wir gestern, wenn da steht, sprach eine Stimme Hebräisch zu mir, dann steht da ganz selbstverständlich in der Fußnote, damit ist natürlich Aramäisch gemeint. Das mag ja so sein, aber das so, nur so lapidar zu sagen, als sei das eine Selbstverständlichkeit, ist, glaube ich, angesichts der neuen Forschung an der hebräischen Sprache nicht mehr so einfach. Das Zweite, das Fehlen synoptischer Fragen in der Forschung zum jüdischen Hintergrund. Ich habe eben schon gesagt, es gibt da Massen an Literatur, auch von den jüdischen Autoren über Jesus, aber auch von christlichen Autoren, die speziell nach dem jüdischen Jesus fragen. Da ist aber oft die synoptische Frage als irgendwie beantwortet oder als grundlegend vorausgesetzt und man fragt nicht weiter. Also Gesa Vermesch zum Beispiel in seinem Jesus der Jude sagt am Anfang, wie uns die Theologen sagen, ist Markus das älteste Evangelium und deswegen fangen wir dort an oder so. Und das hat man sehr oft in dieser neuen Frage nach dem historischen Jesus, dass das synoptische Modell, meistens das traditionelle, einfach vorausgesetzt wird und auch nicht weiter diskutiert wird. Interessant ist, dass gerade in diesem Bereich, eben wenn es denn mal erwähnt wird, es eben nicht unbedingt als plausibel, also zum Beispiel David Flusser, da komme ich gleich noch zu, der also immer, wenn er das Thema anspricht, sagt, dass er das nicht so plausibel findet, die traditionelle Lösung. Auch Sanders, da wo er sich äußert zur synoptischen Frage, auch eher zu einer Matthäus-Priorität tendiert. Also da ist am Rande manches zu erkennen, aber nicht ausführlich. Das Dritte, dass in der synoptischen Forschung eben dieses Fragen nach dem jüdischen oder hebräischen Hintergrund nicht sehr üblich ist. Da wird meistens mit Fragen von Sprachstruktur, Anordnung von Material, griechischer Wortfrequenz und solchen Sachen gearbeitet, selten mit Fragen nach hebräischem oder jüdischem Hintergrund. Und jetzt 4.4, ich habe eben schon ein paar Namen genannt, das ist eben das, was ich vor allen Dingen in Jerusalem sehe, es gibt sicherlich auch noch das anderswo, aber es, gerade angefangen bei David Flusser, gibt es eben den Versuch, diese beiden Bereiche, nämlich die synoptische Frage und die Frage nach dem jüdischen und hebräischen Hintergrund des Neuen Testaments zusammenzubringen und sie füreinander fruchtbar zu machen. David Flusser hat das angefangen in einigen Aufsätzen, hat es aber nie richtig systematisch durchgeführt und ist ja inzwischen leider auch verstorben. Der zweite Name, Robert Lindsay, ist ein Baptistenpastor aus Jerusalem, aber auch Theologe. Der hat sehr eng mit David Flusser zusammengearbeitet und hat aus dieser Arbeit eine synoptische Theorie entwickelt, die vor allen Dingen in Richtung Lukas Priorität geht. Deswegen ist er also auch meistens sehr schnell vom Tisch gewischt, weil man das nun doch gar nicht, dem nun gar nicht folgen möchte. Aber nur um ihn zu erwähnen an dieser Stelle, dann haben wir Malcolm Lowe, der auch sehr viel mit Flusser zusammengearbeitet hat und zusammen mit ihm eben an einer eher proto-matthäischen Richtung einer proto-matthäischen Theorie gearbeitet hat. David Bivin ist heute einer der Schüler von Flusser, die noch in Jerusalem arbeiten. Einige andere, Stephen Notley, Brad Young und so. Sie geben sich den Namen Jerusalem School of Synoptic Research. Das ist also einfach eine Gruppe von Leuten, die in die ähnliche Richtung arbeiten, aber sie teilen nicht unbedingt das gleiche synoptische Modell. Das fünfte, noch in den Vorbemerkungen, was meine ich, wenn ich von hebräischem Entstehungskontext rede? Ich habe extra dieses etwas schwammige Wort benutzt, um eben nicht zu sagen, das hebräische Evangelium oder die hebräische Ursprache oder irgendwie sowas, sondern ich möchte das als einen ganz offenen Bezugsrahmen formulieren und sagen, der hebräische Entstehungskontext ist auf jeden Fall ein Faktum, mit dem wir rechnen müssen, egal wie eng wir ihn denn definieren. Also es fängt an damit, dass wir die hebräische Literatur einfach als Bezugsrahmen haben, wenn es nur das Alte Testament wäre, das eben auch in Hebräisch vorliegt. Natürlich haben wir zum Beispiel bei Paulus vor allen Dingen Arbeit mit Septuaginta, aber in den Evangelien ist das auch ein sehr differenziertes Bild, wann da Septuaginta verwendet wird und wann auch nicht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall als inhaltlichen Bezugsrahmen die alttestamentlichen Schriften. Wir haben dann auch als Bezugsrahmen eben die Qumran-Texte, die zu einem großen Teil hebräisch sind, aber auch aramäisch. Und dann natürlich auch die rabbinische Literatur, die wiederum auch in beiden Sprachen vorliegt. Also diesen Bezugsrahmen haben wir auf jeden Fall. Das Zweite, wir haben auch die Möglichkeit, das Hebräische als eine mögliche Lehr-, Gebets- oder auch Umgangssprache des historischen Jesus zu sehen. Da streiten sich natürlich die Gelehrten. Die Maximalisten würden sagen, Jesus, also Hebräisch war die Muttersprache Jesu. Ja. Birke Land hat dazu geschrieben. Das ist also quasi ganz das Extreme auf der einen Seite. Die anderen würden sagen, also Hebräisch tauchte zumindest eben als Gottesdienstsprache und Lehrsprache auf. Und dazwischen bewegen sich nun die verschiedenen Ansätze, welche Rolle nun das Hebräische spielte. Die Artikel und Bücher, die sich damit befassen, zeichnen meistens ein sehr differenziertes Bild von einer dreisprachigen Umgebung, mehr oder weniger dreisprachig oder auch viersprachig, in der die verschiedenen Sprachen je nach Funktion eine Rolle spielten. Manche teilen auch nach geografischen Verhältnissen auf, dass sie sagen, in Judäa war es eher so, dass noch Hebräisch breiter gesprochen wurde und das Aramäische eher in offiziellen Konversationen und offiziellen Gebrauch vorherrschend war, wohingegen in Galiläa eben schon das Aramäische eigentlich zur allgemeinen Sprache geworden war und das Hebräische mehr liturgisch und als Lehrsprache verwendet wurde. Aber so prinzipiell haben wir die Möglichkeit zumindest, Hebräisch auch als Sprache des historischen Jesus entweder nur teilweise oder auch ganz anzunehmen. Aber auch das ist ja nicht das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum nachzuweisen, dass Jesus Hebräisch gesprochen hat, das muss man nicht. Sondern es geht um die Frage, inwiefern das Hebräische eine Rolle spielt in der Vorgeschichte der Evangelien. Und da kann man bei Jesus Worten anfangen. Es geht aber auch weiter um die Frage, in welcher Sprache wurde denn Jesus Überlieferung tradiert? War das früh schon auf Griechisch? War das in der Frühphase noch Aramäisch? War das vielleicht in der Frühphase auch Hebräisch? Welche Sprache hätte man gewählt, um Jesus Worte und auch Jesus Traditionen in der mündlichen Überlieferung weiterzugeben? Und da ist zumindest Hebräisch eine der Optionen. Ich bin gar nicht drauf aus, es als einzige oder als vorherrschende Möglichkeit unbedingt zu fordern, sondern nur zu sagen, es ist auch dort sicher möglich und vorhanden. Dann kommen wir in die Phase der schriftlichen, möglichen schriftlichen Quellen der Synoptiker. Auch da ist die Frage, welche Sprache würde jemand wählen, um Jesus' Tradition zu verschriftlichen? Da stellt sich für mich sogar die Frage nach dem Hebräischen fast noch mehr als bei der mündlichen Umgangssprache, weil wir natürlich jetzt in den literarischen Bereich kommen und die Option, Literatur auf Hebräisch zu schaffen, durchaus eine realistische war in der damaligen Zeit. Dann kommen wir weiter eben in den altkirchlichen Bereich, wo es eben die Tradition gibt über hebräische Evangelien. Auch damit muss man sich zumindest auseinandersetzen. So haben wir also ein weites Spektrum von der hebräischen Literatur über die Frage, welche Sprache sprach Jesus, über die Frage, mit welcher Sprache wurde die mündliche Tradition weitergegeben, bis hin in die schriftlichen Quellen und die altkirchliche Tradition, die, wie ich meine, zumindest die Frage berechtigt, nach dem hebräischen Sprachhintergrund und die Frage ist eben, welcher Nutzen kommt da nun raus, wenn ich nach dieser Sprache Frage. Es geht, wie gesagt, nicht darum, nachzuweisen, dass eine dieser Phasen auf Hebräisch stattfand oder welche. Es geht nicht darum, den Urtext des Evangeliums zu rekonstruieren. Es geht nicht darum, die Ipsissima Vox Jesu zu rekonstruieren, sondern es geht darum, zu fragen, welchen Nutzen hat die Frage nach einem hebräischen Sprachhintergrund speziell für die synoptische Frage. Und das will ich jetzt noch an ein paar Textbeispielen mal anschauen. Das sind jetzt, wie gesagt, Beispiele aus einer größeren Arbeit. Ich bin einer ausführlicheren Arbeit dazu und methodisch werde ich so vorgehen, dass ich, nachdem ich diese ganzen methodischen Fragen besprochen habe, über welche Sprachen wurden damals gesprochen, wie ist das mit Bilingualismus und Trilingualismus, welche Phänomene tauchen da auf. Ich werde auch die ganzen neutestamentlichen, wo also Aramaismen auftauchen oder auch aramäische Wörter oder der Begriff Hebräisch, das alles durchgehen. Und dann werde ich eine Reihe von Perikopen mir vornehmen. Drei habe ich bis jetzt ausführlich bearbeitet und David Flusser hat in seinen Aufsätzen noch an einigen Stellen kurze Entwürfe von kürzeren Stellen vorgelegt. Und die Beispiele sind jetzt aus den ausführlicheren Texten. Und ein wichtiger Ansatz, den ich dabei verfolge, ist, dass ich prinzipiell nicht wie ältere Literatur, also bei Daimann und bei anderen aus dieser Richtung, die sehr stark nach einzelnen Aramaismen oder Hebraismen gefragt haben. Und zwar auch, um der Frage nachzugehen, gab es ein hebräisches oder aramäisches Urevangelium? Und da haben sie immer zu Recht gesagt, um das zu beweisen, muss man vor allen Dingen nach Übersetzungsfehlern und nach Wortspielen suchen, ja? Weil ansonsten ist es schwierig, Beweise zu finden. Mir geht es aber gar nicht um Beweise, sondern mir geht es darum, breiter zu fragen nach dem Hintergrund. Und deswegen folge ich da methodisch dem, was Maurice Cassie für das Aramäische vorgeschlagen hat, obwohl ich ihm anderweitig nicht folge. Aber dass er sagt, man muss eigentlich Texte in ihrer Gesamtheit auf den Hintergrund befragen. Es geht nicht darum, einzelne Wortspiele, einzelne Wörter zu finden, die man nun versucht zurückzubesetzen, sondern einen Gesamttext zu versuchen, zum Beispiel in eine hebräische Sprachform zurückzudenken und dann Bezüge herzustellen zur Umgebungsliteratur. Deswegen ist also am Ende meiner Untersuchung immer ein Vorschlag für eine Gesamtsprachform einer Perikope in hebräischer Sprache. Teilweise nachbiblisches Schrifthebräisch, teilweise gesprochenes Hebräisch, je nach Funktion des Textes. Und die Beispiele, die wir jetzt haben, sind nur kleine Ausschnitte daraus. Ja, das heißt, die muss man ein bisschen außerhalb des Kontextes sehen. Das Beispiel 1 ist, einfach um ein Beispiel zu geben, das ist eigentlich sehr banal, das taucht auch in der Literatur oft auf, die Frage nach Hebraismen oder auch die Möglichkeit, dass verschiedene synoptische Varianten Übersetzungsvarianten sind. Eichhorn hat das sehr sehr ausführlich genutzt und hat gesagt, eigentlich erklären sich alle synoptischen Unterschiede immer nur als Übersetzungsvarianten. Und er sagt, es wäre ja eine jämmerliche, schulmeisterliche Übung, wenn man annehmen wollte, dass die Evangelisten bewusst griechische Sprachvarianten gewählt hätten, um sich damit irgendwie hervorzutun oder ihr literarisches Können zu zeigen. Das wäre ja läppisch, ja? Das dürfen wir nicht annehmen. Sondern da, wo die griechischen Varianten sich unterscheiden, da liegt ganz bestimmt nur eine Übersetzungsvariante vor. Das ist natürlich, würde man natürlich heute nicht mehr so sagen, sondern wir würdigen natürlich heute auch die griechische redaktionelle Arbeit. Also, das Beispiel. Das ist jetzt vom Anfang der Täuferperikope. Da haben wir die drei Varianten vom Auftreten des Täufers. Hier bei Matthäus in jenen Tagen kam Johannes, der Täufer, und dann geht es weiter und predigte, kehrt um. Ja, so. Bei Markus ist die Fassung wesentlich kürzer, da heißt es nur Egenetur Johannes. Und dann ist ganz etwas unklar, ob es nun Baptizon heißt oder Hauptbaptizon. Also, da kommen wir gleich noch zu. Bei Lukas dieser sehr ausführliche Synchronismus am Anfang und dann die Formulierung Egenetur Rhema Teu Epi Johannes. Also, das Wort Gottes geschah zu Johannes. Dann gibt es noch eine Menge Parallelen dazu in anderen Überlieferungen. Im Johannesevangelium mehrere. Zum Teil habe ich hier auch, also das sind jetzt Tabellen, die ich aus dem Kontext auch rausgenommen habe, die müsste man jetzt ausführlicher erklären. Zum Teil ist jetzt zum Beispiel Jesus-Tradition, wir sehen das Johannes 3, 22, 26, da heißt es, danach kam Jesus und taufte, aber die Annahme ist, dass da auch eine Verwandtschaft zu den Täufertraditionen besteht, in der Formulierung. Ebonea Evangelium hat mehrere Versionen davon, deswegen gibt es einmal hier aus dem Satz 4 und 2 und aus Nummer 1 und dann noch in den Predigten, Apostelpredigten in der Apostelgeschichte gibt es auch nochmal eine Version. Und man sieht da die Varianten der Beschreibung, wie nun das Auftreten des Johannes beschrieben wird. Ja, wir haben also oben ja gehabt Paraginetai, also er kam, er erschien. Dann bei Markus Egenitor Johannes, das ist eben eine Frage, wie das übersetzt wird. Und dann haben wir bei Lukas Egenitor Rema Theu, also das Wort Gottes ereignete sich. Dann haben wir bei Johannes 1 en Johannes Baptizon, also Johannes war, also das ist diese periphrastische Konstruktion. Dann haben wir auch da Elten Jesus, also kam. Wir haben dann in Ebenea nochmal ähnlich wie bei Markus, Egenitor Johannes Baptizon. Und dann aber auch eine zweite Form, Elten Tis Johannes Onomati. Also es kam einer mit Namen Johannes und dann in Apostelgeschichte ganz schlicht Johannes taufte. Jetzt ist die Frage, wie kann man in diesem Wust der Formulierung vielleicht durch den Rückgriff auf die hebräische Sprache vielleicht etwas Ordnung reinbringen. Und da kann man ja einfach zum Beispiel fragen, wie würde denn so eine Einleitung, XY kam oder trat auf und tat etwas, ja, wie würde das im Hebräischen formuliert? Und in den Kommentaren zu Markus zum Beispiel, da wird gesagt, diese Formulierung Egenitor Johannes ist ein, steht da bei Lohmeier und anderen steht, das ist ein Semitismus, man kann das übersetzen mit Johannes trat auf. Jetzt wäre die Frage, ob man diesen so findet im Alten Testament. Man findet ihn nicht. Also es wird nirgendwo gesagt, Egenitor XY, und das heißt dann, XY trat auf. Das wäre also hier diese Konstruktion von, im Hebräischen wäre das Haya oder Vayehi und Eigenname. Das gibt es eigentlich nicht. Es gibt es einmal in Richter 3, Vers 31, und da ist aber zeichnerweise die Septuaginta sagt gerade nicht, Egenitor, sondern Aneste, also um zu sagen, er trat auf, er stand auf. Ja. Also da wäre zum Beispiel die Frage, ob das wirklich plausibel ist, dass das ein Semitismus ist, den man so übersetzen kann mit Johannes trat auf. Was es eigentlich gibt, sind vor allen Dingen beim Auftreten von neuen Personen in Erzählungen, ja, das sind die beiden Möglichkeiten B und C. Das eine ist einfach zu sagen, Haya Ish Shemo XY, ja. Also es war da ein Mann, der hieß so und so, da gibt es mannigfaltige Beispiele und man sieht an den Übersetzungen, dass da also im Griechischen das dann variiert zwischen en oder Egenitor, ja, beides ist möglich für diese Übersetzung. Und dann haben wir die zweite Möglichkeit, das ist diese periphrastische Konstruktion, eben Haya plus Eigenname plus Partizip. Also zum Beispiel Josef en Poimenon, also Josef aber hütete gerade die Schafe. Das ist das gleiche bei Moses dann. Habe ich Moses hier? Habe ich rausgestellt?
Doch, 3:1.
Ja, genau. Da haben wir das gleiche. Also, das ist wiederum eine im Hebräischen übliche Konstruktion, da wo es um Einführung neuer Persönlichkeiten geht. Wenn man jetzt wieder von diesem hebräischen Sprachgebrauch und wie er in der Septuaginta dann übersetzt wird, zurückgeht auf die biblischen Texte, sieht man, dass beide Möglichkeiten vorkommen. Ja, wir haben also sowohl hier die Variation von Hayaish Shemo, also es gab jemanden, der hieß so und so, das haben wir zum Beispiel im Johannesevangelium, Ebionea-Evangelium in der einen Variante, wir haben es auch in der lukanischen Kindheitsgeschichte, da eigentlich nicht auf Johannes bezogen, sondern auf seinen Vater Zacharias. Und wir haben auch die gleiche Variante, die wir oben in der Septuaginta haben, zwischen Egenitor und En. Und wir haben auch die Varianten zwischen Tis und Anthropos. Ja. Und die verschiedenen Varianten, die spiegeln sich also auch da in den griechischen Texten wieder. Allerdings, wenn man jetzt genau hinguckt, taucht diese Konstruktion gerade nicht zentral im Umfeld des Johannes auf. Zumindest nicht bei Matthäus, Markus und Lukas. Also nicht in der eigentlichen Perikope, um die es uns geht. Da taucht wiederum die zweite, also Variante C auf. nämlich in den verschiedenen Variationen hier. Ich habe mal ein mögliches eben hebräisches Äquivalent da formuliert, Haya Yohanan Metabe, also Johannes war am Taufen oder taufte. Und da haben wir tatsächlich eben die verschiedenen Varianten, auch hier wieder mit en und egeneto. Und hier unten mit der Partizipkonstruktion Baptizon oder eben Horbaptizon in den verschiedenen Varianten bei Johannes und Markus vor allen Dingen. Das heißt, man könnte sagen, hinter der Formulierung, wie sie bei Markus vorliegt, aber auch bei Johannes an zwei Stellen, stünde eine plausible hebräische Sprachform, die so auch vorkommt im Hebräischen, nämlich diese periphrastische Konstruktion. Das macht aber nur Sinn, wenn wir Markus eben so lesen, egenitor Johannes baptizon, also nicht Johannes trat auf und taufte, sondern Johannes taufte. Ja? Also das ist quasi das insgesamt eine periphrastische Konstruktion ist bei Markus, die auch sehr wörtlich von ihm wiedergegeben wird, ähnlich wie an manchen Stellen in der Septuaginta. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, sehen wir, dass die anderen Varianten, die wir haben bei Matthäus und bei Lukas und auch in der Apostelgeschichte, sich von dieser Grundform aus als griechische Glättung oder griechische Fortentwicklung oder bessere griechische Formulierung erklären. Also bei Lukas, er hat eben ja, statt egenitor Johannes baptizon, also Johannes war am Taufen, ne, hat er eben daraus gemacht egenitor remateu, also das Wort Gottes ereignete sich zu Johannes. Ebroneter Evangelium hat quasi eine traditionelle narrative Warfkonstruktion daraus gemacht, ja, so wie sie oft auftaucht in Septuaginta. Es ereignete sich in diesen Tagen, dass Johannes kam und taufte. Apostelgeschichte wäre einfach die normale idiomatische Übersetzung, dass man nämlich diese periphrastische Konstruktion einfach glatt wiedergibt und sagt, Johannes taufte. Punkt. Ja. Bei Matthäus ist eine inhaltlich bessere oder gibt eigentlich das Idiom besser wieder. Das ist also das, was ich Idiom oder paraphrasierende Glättung nenne. Also das heißt, er versucht das, was eigentlich, wenn wir jetzt annehmen, dass es einen hebräischen Hintergrund gäbe, in Gedanken oder in schriftlicher Form, gibt Matthäus den Inhalt dessen besser wieder oder glatter wieder. Und er sagt, eigentlich muss man sagen, Johannes trat auf und verkündete. Und dann haben wir als letzte Version noch bei Lukas, der hat ja das quasi zweimal. Einmal vorne, es ereignete sich das Wort zu Johannes und im zweiten, dann hat er in Lukas 3,3 nochmal, dass Johannes kam und taufte, beziehungsweise und verkündete die Taufe. Also dann würden sich diese Varianten quasi aus der ursprünglich angenommenen Variante erklären als griechische Glättung oder Fortentwicklung. Das war einfach mal ein banales Beispiel für, wie man versuchen kann, zwischen verschiedenen Varianten einfach die als verschiedene Möglichkeiten der Übersetzung zu erklären. Das gibt es natürlich an vielen Stellen ähnliche Vorschläge, dass man einfach versucht, vielleicht sind die verschiedenen Varianten verschiedene Weisen, einen ursprünglich gemeinsamen Text verschieden wiederzugeben. Das zweite Beispiel setzt ein bisschen anders an. Ich habe das mal linguistische Kontextplausibilität genannt, also dieses Wort Kontextplausibilität taucht ja, öfter auf, kommt natürlich von Tyson her, der das für die historische Jesusforschung fordert und sagt, man muss immer danach fragen, ist das in dem Kontext plausibel, ja, in dem historischen Kontext, und das wäre jetzt quasi in der sprachlichen Ebene die gleiche Frage gestellt, macht das sprachlich Sinn, ist das sprachlich plausibel? Und da haben wir diese drei Varianten über das Taufen des Johannes, also die beiden bei Markus und Lukas gleich, ja, Kerusion Baptisma Metanoias Eis Aphesin Hamation, also ja, er verkündigte die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Bei Matthäus fehlt das an der Stelle. Er sagt, bei Matthäus verkündigt er nur, kehrt um. Aber dafür ist an einer späteren Stelle bei Matthäus ein Überhang zu den anderen beiden, nämlich das, was ich da steht. Da heißt es eben bei Markus und Lukas, ich taufe euch mit Wasser. Da hat also die haben beide Hydati, also den Dativ, instrumental ist. Und da hat Matthäus, ich taufe euch in Wasser zur Umkehr. Er ist Metanoia. So, und jetzt habe ich einfach gesagt, an der Stelle müssen wir mal fragen, wie würde denn sowas in Hebräisch konstruiert, wenn es einen hebräischen, zumindest Denkhintergrund, Sprachhintergrund gibt. Angefangen bei der Frage, dass Johannes der Täufer da irgendwie sicherlich seine Taufe nicht auf Griechisch verkündet hat. Also an irgendeiner Stelle muss es eine hebräische Sprachform gegeben haben, wo auch immer der Übergang vom Griechischen vom Hebräischen zum Griechischen war. Und da wäre die Frage, wie wäre diese Taufe des Johannes denn im Hebräischen bezeichnet worden? Gibt es im Hebräischen ein Äquivalent für Baptisma Metanoias eis aphesin hamation? Und dann bin ich einfach mit dem Wort nachgegangen und habe geguckt, mit welchen Konstruktionen steht das denn. Ja, es steht im biblischen Gebrauch ja sowieso eher für das Untertauchen von Speisen oder von Objekten. Und es steht dann immer mit direktem Objekt, ja, also etwas untertauchen. Es ist transitiv geschrieben, hier sind ein paar Beispiele. Die Konstruktion Taufe plus, also Konstruktus irgendwas, gibt es nicht im Alten Testament. Jetzt kann man also weitergehen in der rabbinischen Literatur, fragen also entweder die Konstruktuskonstruktion, also Tevilat irgendwas, oder Tevila Shell irgendwas. Ja. Was würde das bedeuten? So wie es hier steht, die Taufe plus Genitiv im Griechischen. Ja. Gibt es das? Auch da ist es immer, bezeichnet dieser Genitiv, den es im Hebräischen so nicht gibt, immer das Objekt des Untertauchens. Ja, wir haben also hier Tevila Shel Riva, also das, die Taufe oder die Tauchung einer Frau. Ja, oder hier Tevilat Etzba, also das Untertauchen eines Fingers und so weiter. Eine kleine Ausnahme ist also nur dieses Tevilat Mitzwa, das heißt also quasi vorgeschriebene Taufe, Taufe der also obligatorisches Taufe ist das falsche Wort, Tauchung. Ja. Also das heißt, diese Genitivkonstruktion ist schwierig zu finden und wenn sie zu finden ist im Hebräischen, dann bezeichnet sie keine inhaltliche Qualifizierung der Tauchung, sondern immer das, was untergetaucht wird. Wenn man also jetzt das aufs Griechische übertragen würde, dann müsste das Baptisma Metanoias in den Ohren eines hebräisch denkenden Menschen klingen wie, da wird jetzt die Umkehr untergetaucht oder getaucht, was natürlich keinen Sinn macht. Dann gibt es hier noch die anderen grammatischen Konstruktionen. Das Wort kann eben mit B oder Min stehen und damit wird bezeichnet, worein man getaucht wird. Das haben wir oben bei Matthäus eben N Hydati, während die anderen den Instrumentalis haben, das in mit Wasser oder in Wasser getaucht, mit ein paar Beispielen. Und dann war eben die Frage, gibt es es gibt eben diese Konstruktion le tavel le, was also dem Ace bei Matthäus entsprechen würde. Und dieses tatsächlich bezeichnet eben den Zweck einer Tauchung. Ja, es gibt ein paar Beispiele hier, wofür man untergetaucht wird. Besonders schön ist dieses etwas längere. Da heißt es also, seht euch mal die Pharisäer an, die würden sogar eine Taufe vornehmen, um den Mond damit heller zu machen. Ja? Und da ist also dieses le, la ur halavana, also den Mond, um den Mond zu erleuchten. Oder es gibt eben ganz oft dieses Tauchung le teruma, das ist also für die Priester zur Vorbereitung auf die Darbringung des Opfers. Oder eben le kadosh, la kodesh, also zur Vorbereitung auf den Umgang mit Heiligen. Ja? Oder von Früchten, ja, le ma'asrot, also um sie als Zeten zu geben. Also dieses le tavel le ist offensichtlich die entsprechende Konstruktion, die im Hebräischen üblich wäre. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum griechischen Text, sehen wir, dass bei Matthäus eigentlich in dieser letzten Formulierung eigentlich eine Formulierung vorliegt, die im Hebräischen Sinn macht. Also, ego men hymas baptizo en hydati eis metanoian, ich taufe euch in Wasser auf die Umkehr hin. Jetzt steckt da natürlich ein ganzer theologischer Batzen dahinter. Ja? War die Johannestaufe nun eine Taufe zur Vergebung der Sünden oder war sie eine auf die kommende Vergebung hin oder auf die Umkehr hin? Man muss zumindest sagen, vom hebräischen Sprachgebrauch her ist nur die letzte Konstruktion denkbar. Also eis metanoian, ich taufe euch auf Umkehr hin. Und daraus würden sich die beiden griechischen Versionen eben als Fortentwicklung im griechischen Sprachgebrauch erklären. Im Griechischen muss man dieses erklären, was heißt das auf Umkehr hin? Und daraus ist dann aus Formeln, die auch sonst im Neuen Testament auftauchen, die Taufe der Umkehr geworden. Und dann, um zu sagen, was ist eine Taufe der Umkehr, denn das ist eine sprachliche Konstruktion, die sonst nirgendwo auftaucht, diese Genitivkonstruktion, um dann zu erklären, ja, das ist zur Vergebung der Sünden.
Sagen Sie gleich noch Genitivus Qualitatis.
Ja, Genitivus Qualitatis. Dankeschön. Okay, da haben wir unten die Beispiele. Ja, das können wir jetzt nochmal. Das dritte Textbeispiel setzt nochmal ist. Also der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten war, beim zweiten ging es darum, welche Formulierung macht in einem hebräischen Sprachkontext Sinn oder ist plausibel. Das dritte Beispiel ist die Frage nach literarischen Motiven in der hebräischen Literatur. Also das heißt, wir gucken uns im synoptischen Vergleich an, welche der Texte hat am ehesten Entsprechungen in literarischen Motiven in der hebräischen Literatur. Entweder biblisch oder Qumran oder rabbinische Literatur. Und hier haben wir die Beispiele aus der Beelzebul-Perikope, wo Matthäus und Markus dieses Bild haben. Wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und den Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Das ist so ähnlich bei Markus, ein bisschen anders formuliert. Bei Lukas eine ganz anderes Gleichnis eigentlich, wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Und jetzt bin ich dem einfach nachgegangen, wo finden sich Motive in der hebräischen Literatur, die ähnlich sind, und bin auf eine ganze Kette von Motiven gefunden, die mit der Exodus-Tradition zusammenhängen und die in ähnlicher Weise von dem Sturz des Obersten und von der Bindung des Obersten sprechen, um den Hausrat zu rauben. Hier sind ein paar Beispiele, die können wir jetzt nicht alle durchlesen. Aber um das kurz zu verstehen, es geht immer um die Szene, den Durchzug durch das Schilfmeer und eine Auslegung dort zu der Frage, wer kam da hinter dem Volk Israel her? Und da heißt es immer, Mizraim kam hinter ihnen her. Und die rabbinische Auslegung ist dann sehr oft, Mizraim, das waren nicht die Ägypter, sondern das war der oberste, der Fürst oder so eine Art, manche sagen in der Literatur wie so ein Archont, ja, also quasi der Sar, das ist also dann im Hebräischen oft, der Völkerengel, ja, sozusagen, der da hinter ihnen herkam. Und dann gibt es immer diese Formulierung, also die kamen hier durch das Schilfmeer, und dann, als die Israeliten sahen, dass der, in den alten Übersetzungen heißt es immer noch ich habe es rausgestrichen, der Schutzherr, haben die alten Texte immer noch. Das Königreich ist viel, fingen sie an Lob zu sagen, und dann heißt es, und ebenso findest du, dass der Heilige gepriesen sei er in der kommenden Zeit, die Reiche erst dann strafen wird, wenn er zuerst deren Schutz, deren Sarin gestraft hat. Ja. Und das taucht jetzt an mehreren Stellen nochmal auf, in den anderen Texten, hier sieht man es wieder, Gott bringt nicht eher eine Nation zum Sturze, als bis er vorher ihren Sar zum Sturze gebracht hat. In den nächsten Texten nochmal. Das sind jetzt nur einige Beispiele dafür, dass das zumindest eine verbreitete Tradition hat, die auch verschiedene Formen annimmt. Zum Beispiel auf dem nächsten Blatt haben wir das gleiche Motiv im Blick auf Nebukadnezar, oder? Nee, das war schon vorher. Genau. Hier oben haben wir jetzt nochmal das Motiv über das Binden der Oberen, ja, in Fesseln zu legen. Und in Verbindung mit diesem, Gott straft nicht eher eine Nation, als dass er vorher ihre Sarin bestraft. Und das wird verbunden mit der Idee von in Fesseln legen oder binden. Ja. Und dann wird nochmal ein Gleichnis erzählt, das ist an der gleichen Stelle, kurze Zeit später. Da heißt es, es ist gleich ein Könige, welcher den Feind seines Sohnes in seiner Gegenwart in Fesseln legt und dann zu ihm spricht, tue jetzt mit ihm, wie es dir beliebt. Und dann gibt es hier nochmal die Verbindung im nächsten zum Hohelied Rabba. Gott bestraft eine Nation erst dann, wenn er vorher ihren Saar gestürzt hat, und dann wird es wieder verbunden mit der Tradition vom in Fesseln legen oder binden der Herren, der Oberen. Und dann die letzte Tradition, die nochmal mit der Landnahme zu tun hat. Da stehen die Israeliten an der Grenze, am Eingang zum gelobten Land, und sie sagen, wie sollen wir jetzt da reingehen? Wir können doch nicht quasi dort hineingehen, während da noch ein Volk ist, das größer ist und stärker ist als wir. Und daher kommt diese Frage. Der Herr des Hauses, das ist der gleiche Begriff, der auch in den Beelzebul-Geschichten auftaucht. Der Herr des Hauses kann doch nicht von da seine Habe herausholen. Was tat aber Gott? Er nahm den Herrn des Landes, band ihn und stürzte ihn vor sie hin. Und dann heißt es noch weiter, und dann konnten sie das Land verteilen. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier eine literarische Abhängigkeit besteht, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, das, was Jesus hier sagt, einzusortieren in die literarische Tradition. Das sind natürlich alles spätere Texte, das ist klar. Da würden wir jetzt eine andere Kiste öffnen, die Frage, darf man überhaupt rabbinische Texte verwenden? Ein großes anderes Thema. Aber wir sehen, dass dieses Motiv, jedenfalls das, was Jesus hier gebraucht, in einer Reihe steht mit vielen anderen ähnlichen Gebrauchen dieser Idee, dass wenn Königreiche im Konflikt sind, dass erst dann, dass man quasi die Habe des anderen haben kann, wenn man vorher den Obersten bindet und stürzt. Ja. Und dazu kommt noch, dass wir in der Beelzebub-Perikope eine ganze Kette von Exodus-Motiven haben. Also ich glaube, dass die ganze Perikope sich rund um das Exodus, um die Exodus-Geschichte dreht. Das fängt also an von dem Namen Beelzebul, der Oberste der Dämonen, also das ist diese ganze Frage von dem Obersten. Wenn man die Dämonen jetzt als Volk sehen würde, hätten auch die quasi ihren Obersten, ihren Sar. Dann geht es weiter in der Perikope, wenn zwei Königreiche miteinander streiten und miteinander in Streit sind, dann werden sie beide fallen. Also da ist diese Idee von den wettstreitenden Königreichen oder auch stürzenden Königreichen. Dann haben wir das Motiv der konkurrierenden Exorzisten, was wir natürlich auch im Exodus haben, in dem Wettstreit der Zauberer und Magier dort. Wir haben die Erwähnung des Finger Gottes, der auch sonst eben vor allen Dingen dort in der Exodus-Tradition auftaucht. Dann haben wir natürlich in der rabbinischen Tradition eine enge Verknüpfung des Königreich-Gottes-Motivs mit dem Durchzug durch das Schilfmeer, weil sie dort dieses Lied singen, Gott ist König für immer und ewig. Und da wird immer gesagt, das war der Anfang von Gottes Königsherrschaft. Und ähnlich sagt Jesus, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen vertreibe, dann ist Gottes Königsherrschaft da. Und auch im Späteren, dieses berühmte Wort, wer gegen den Menschensohn redet, dem wird vergeben werden, wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Dieses Motiv des Reden gegen taucht eben auch gerade in der Exodus-Tradition, in der Wüstenwanderung auf, als ein Zeichen des Murrens des Volkes, die gegen Mose murren, aber damit eben auch gegen Gott murren, und also dieses Murren gegen Menschen und gegen Gott. Und daraus würde ich eben folgern, dass auch diese Geschichte mit dem Binden des Starken, um das Haus zu leeren, in einer ähnlichen Motivkette steht und hier ein Bezug auf die Exodus-Tradition ist, die sehr eng verwandt ist mit der Art und Weise, wie später in der rabbinischen Literatur dieser Bezug hergestellt wird. Und daraus würde sich für den synoptischen Vergleich jetzt ergeben, dass die Version bei Matthäus und Markus eine ist, die zumindest in diesem Kontext eher literarisch plausibel ist, und die Version des Lukas eher der Versuch, das Bild, weil es vielleicht in seiner Hörerschaft nicht so bekannt war, durch ein Gleichnis zu umschreiben, was einen ähnlichen Inhalt hat, aber nicht diese Motive des Exodus mit aufnimmt. Jetzt bin ich schon über meine Zeit. 2 Minuten geben Sie mir noch und dann höre ich auch auf. Das letzte Beispiel, das arbeitet nur noch mit der inhaltlichen Frage, also welche synoptische Variante ist in einem jüdischen Kontext inhaltlich plausibel. Hier gibt es bei der Heilung der verdorrten Hand diese 3 Varianten. Das ist jetzt noch nicht aus meiner Arbeit, sondern ein Text von Flusser, wo eben bei Matthäus 12 dieses Beispiel ist, wäre unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Schabbat in die Grube fällt, nicht ergreift und es heraushilft, wie viel mehr ist ein Mensch als ein Schaf? Und bei Lukas und bei Markus die Begründung eine andere ist, nämlich ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu erhalten oder zu vernichten. Da habe ich einfach mal ein Stück zitiert aus Weiße, das überschlage ich jetzt, aber da sieht man, wie vor 150 Jahren damit umgegangen wurde. Da wurde ganz klar gesagt, also Lukas und Markus zeigen sehr viel deutlicher die Überwindung des Jüdischen. Ja? Und man dürfte Jesus ja nicht bezichtigen, dass er sich in irgendeiner Weise inhaltlich an das Judentum seiner Zeit akkommodiert hätte, sondern im Gegenteil, das hieße ihn auf eine Geistesgröße herabzudrücken, die man von ihm nicht annehmen darf. Und deswegen sei Markus also hier ursprünglich, ganz klar. Wenn man es aber vergleicht mit jüdischen Motiven und Themen, dann sieht man im Grunde zwei verschiedene Themen. Bei Matthäus ist es das Thema, das Leiden von Tieren zu vermeiden. Und bei Lukas und Markus ist das Motiv von Pikuach Nefesh, also Lebensgefahr. Bei Lebensgefahr werden die Schabbatgesetze aufgehoben. Und wenn man jetzt wieder zurückgeht in die Geschichte der verdorrten Hand, muss man natürlich sagen, dass das Argument für Lebensgefahr dort eigentlich nicht plausibel ist. Denn es gab da weder Lebensgefahr, sonst hätte nichts dagegen gesprochen, die Hand am nächsten Tag zu heilen. Ja. Wohingegen aber das Argument mit dem Schaf an der Stelle zieht, weil es ist ein Argument, was nicht etwa sagt, man darf den Schabbat brechen, um ein Schaf zu retten, sondern es sagt, man darf, wenn ein Schaf in eine Grube fällt, so heißt es hier in dieser Stelle aus Jumma, man darf, wenn das Schaf in eine Grube fällt, hingehen und Kissen und Decken in die Grube werfen, sodass das Schaf von selber rausklettert. Das heißt, hier ging es darum, wie kann man ein Tier retten, ohne den Schabbat zu verletzen? Und da wurden Lösungen gefunden. Und genauso ist, glaube ich, der Punkt der Geschichte bei Jesus hier, dass er sagt, wie kann ich einen Menschen, er heilt ja da bewusst, ohne den Menschen zu berühren, ohne irgendwie die Hand oder irgendwie bei anderen Heilungsgeschichten irgendeinen Brei aufzustreichen oder sonst was, sondern er heilt nur durch das Wort. Das ist an sich keine Schabbatverletzung. Und er sagt also hier, wenn ihr sogar euch Mühe gebt, bei Tieren zu überlegen, wie man das Tier retten kann, ohne den Schabbat zu verletzen, warum darf ich dann nicht auch einen Menschen heilen, ohne damit den Schabbat zu verletzen? Es ist also gerade kein Bruch des Schabbat, der hier begründet wird, sondern es wird begründet, warum man innerhalb des Schabbat heilen darf.
Es ist keine schwere knechtische Arbeit, die den Sonntag verletzt.
Es ist gar keine Arbeit, es war nur ein Wort. Ein Wort darf man sprechen. Gut, also, soweit mal, und ich bin gefasst darauf, dass das nicht sehr viel Anklang findet, aber ich bin gerne dankbar für Kritik und Anregungen von Ihrer Seite.